Muszlatam Mona. Es ist so, dass wir nicht den Sonnenkalender befolgen, sondern den Mondkalender. Und so gibt es alle drei Jahre, fallen die Monate so ein bisschen nach vorne. Und um die Monate wieder dahin zu pushen, wo sie hingehören. Dankeschön. Um die Monate wieder dahin zu tun, wo sie nach dem Sonnenstand hingehören, wird so ein extra Monat eingefügt. Der heißt Adhikamas, der Extramonat. Und in diesem Extramonat hatte Krishna alle Kräfte hineingesetzt, um denjenigen, der in diesem Monat besondere spirituelle Ausübungen macht, seine Segnung zu erteilen. Es heißt hier, jemand, der das Purushottam Vrata einhält, also Gelübde auf sich nimmt in diesem Monat, wird mit großer Sicherheit die Reaktion auf seine vergangenen Sünden vernichten. Dann heißt es weiter, ohne das Purushottam Vrata auszuführen, kann man nicht reines hingebungsvolles Dienen ausführen. Also mit seiner Bhakti, da gibt es immer so Mischverhältnisse von materiellen Wünschen und Hoffnungen zu genießen und Weltflucht und so weiter. Also die Reinheit in der Bhakti kommt durch Segnung von oben, die erhalten werden, wenn man den Purushottam Monat spirituelle Gelübde einhält. Der Wert von diesem Purushottam Monat ist deswegen noch größer als all die möglichen Entsagungen, die man ausüben kann, oder den Wert von religiösen Aktivitäten, die in den Vedas getan werden. Krishna verspricht, jeder, der diesen Purushottam-Gelübde im Purushottam-Monat einhält, wird mit Sicherheit zurück in mein Königreich Goloka kommen, am Ende seines Lebens. Das ist eine Art spiritueller Geheimtipp. Wenn man in diesem Monat, der vor zwei Tagen begonnen hat, spirituelle Tätigkeiten ausübt, dann wird dieser Monat zu einem großen Wunschbaum, an dem verschiedene Früchte hängen, nämlich die Früchte, die einem helfen, seine Wünsche in dieser Welt, seine Pläne in dieser Welt auszuführen und auch die Pläne jenseits, die in die spirituelle Welt hineingehen. Stellt euch einmal vor, wie groß Gottes Barmherzigkeit zu uns in dieser Welt ist. Sie ist größer als die Sonne. Ich möchte ein kleines Gedicht über die Sonne vortragen, was ich heute versucht habe zu schreiben. Es ist noch nicht fertig, aber so ähnlich soll es klingen. Stellt mich einmal vor, die Sonne würde auf die Erde kommen und sagen, seit Millionen von Jahren gebe ich dir schon Licht und Wärme. Heute bin ich gekommen, um mit dir abzurechnen. Bezahl mir das heute, was ich dir an Licht und Wärme gegeben habe. Wie so die Elektrizitätswerke, ne, die kommen und merken, wir haben das, du warst nicht auf in unserem Computer, aber seitdem du in Berlin bist, zapfst du jetzt schon Licht und Wärme ab von uns, bezahl uns das. Stell dir mal vor, die Sonne würde so zur Erde kommen und so zur Erde sprechen. Ich berechne das jetzt auf die Millenniums, ich berechne die Jahre, die Jahrzehnte, ich berechne jede Minute, wo ich dir Licht und Wärme gegeben habe. Aber die Sonne tut es nicht, weil ihre Liebe selbstlos ist. Seht, wie groß so eine selbstlose Liebe ist. Sie kann das ganze Universum mit Licht erfüllen. So, Krishnas Barmherzigkeit ist auch so wie die Barmherzigkeit der Sonne. Er berechnet seine Dienstleistung nicht, wie das Licht der Sonne und das Licht des Mondes, sondern er gibt uns immer wieder Chancen. So unbegrenzt ist seine Liebe. dass er diesen Monat eingerichtet hat, wo ein klein bisschen Kontakt mit spirituellen Tätigkeiten ein großes Ergebnis bringt. Ich habe heute darüber nachgedacht, wie hier so ganz nach Berliner Art viele Leute teilnahmen an unserem Festival. Auf der Straße sind ja viele, wie sagt man das, Bänke, wie man sie auf Gelagen, Obelix und Asterix Gelagen auch findet, zu finden. Und viele Leute sind vorbeigekommen, Autos sind vorbeigefahren und haben heute irgendwie Kontakt mit Lord Jagannath, Purushottama Jagannath gehabt und bestimmt ganz viele Segnungen mit sich genommen, indem sie einfach in so eine spirituelle Zeremonie hereingestolpert sind. Aber ihr seid nicht hereingestolpert, ihr habt euch vorgenommen, heute den Tag zu reservieren für spirituelle Tätigkeit. Und ich möchte euch deswegen etwas sehr Spirituelles erzählen. Eines der Gelübde, die man machen kann am Purushottam-Monat, in diesem Monat, ist das 15. Kapitel der Bhagavad Gita zu rezitieren. In unserem Gaurabhavan, unserem kleinen See-Ashram, das ist ein kleiner Ashram, der am Neuruppiner See liegt, chanten wir das ganze 15. Kapitel jeden Tag, weil es das Purushottam-Yoga Kapitel ist. Das heißt, das Kapitel, wo beschrieben wird, wie kann man sich mit Krishna verbinden? Wie kann man Yoga machen mit Purushottam Krishna? Und ich dachte mir, dass ich heute für euch ganz kurz eine Zusammenfassung dieses 15. Kapitels oder ein paar Highlights des 15. Kapitels vortrage. Zu transzendieren. Das heißt, sich von den Einflüssen der materiellen Energie, den drei Gunas, zu befreien. Aber im 15. Kapitel erklärt er am Anfang, dass das nur möglich ist, sich praktisch von der materiellen Welt zu befreien, wenn man Loslösung praktiziert. Krishna gibt ein Bild am Anfang des 15. Kapitels von dieser Welt. Er sagt, es ist wie ein Baum, ein gespiegelter Baum, der im Wasser ist. Der Baum, der im Wasser gespiegelt ist, ist nicht der eigentliche Baum. So ist auch diese Welt, die wir mit unseren Sinnen sehen, nicht die eigentliche, die spirituelle Welt, die der Ursprung dieser Welt ist. Genauso wie in einer Spiegelung Früchte und alles enthalten ist, so gibt es auch in dieser Welt Früchte zu genießen. Aber genauso wie gespiegelte Früchte niemals einen satt machen, so tun auch die Früchte dieser Welt die Seele niemals zufriedenstellen. Niemals. Aber wenn man spirituelles Leben praktiziert, und man haftet weiterhin an der Welt an, es ist so, wie wenn man rudert, aber gleichzeitig einen Anker im Grund hat. Man macht sich noch so anstrengend, solange der Anker nicht gelichtet worden ist, kommt man nicht voran. Das können bestimmt einige, besonders sich ein Gentleman vor mir, bestätigen. Man kann sich noch so anstrengen, wenn man nicht Loslösung von der Illusion und von Maya praktiziert und aus diesem Maya-Bereich aufbricht, dann ist es sehr schwierig. Sagen wir mal so, selbst wenn man es nicht schafft, sich von bestimmten Ankern zu befreien, also Dinge, die einen herunterziehen, ist es doch wichtig, dass man den Wunsch hat dazu. Allein dieser Wunsch reicht eigentlich schon aus, um Fortschritte zu machen. Aber wenn man nicht mal den Wunsch zur Loslösung hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, dann bleibt man einfach in der Materienwelt. Krishna sagte am Anfang dieses 15. Kapitels, niemand kann verstehen, wo die unsere Welt endet und wo sie anfängt. Doch mit Entschlossenheit muss man diese Illusion mit der Waffe der Loslösung fällen. Dann muss man den Ort suchen, von dem man, wenn man ihn erreicht, nie wieder zurückkehrt und sich dort der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben, dem Anfang von allem, von dem alles seit unvordenklichen Zeiten ausgeht. Diese Idee, dass wir in einer gefälschten Welt leben, einer falschen Welt, ist in der, der Gedankenwelt des Abendlandes fest verankert, seitdem Platon in seinem Buch Politeia ein beunruhigendes Beispiel gegeben hat. Er verglich den Menschen, den Materialisten, mit einem Menschen, der in einer Höhle angekettet ist und der gegenüber von sich Schatten sieht, die er als einzige Wirklichkeit ansieht. Doch die Schatten sind nur Schatten, sie sind nur Spiegelung von der Wirklichkeit. Und wenn es ist Ziel, dieser Höhlenbewohner muss sich von der Kette befreien und in die Welt gehen, die diese Schatten wählt, die diese Schatten wirft, um sein wirkliches Leben anzufangen. Das ist auch für einen Menschen, der entwickelt ist, spirituell entwickelt ist, sehr wichtig, den Dingen auf den Grund zu sehen und zu fragen, was liegt hinter den äußeren Erscheinungen? Was liegt hinter dieser Illusion? Wo ist der Urgrund von allem, aus dem alles hervorgeht? Ohne aus dieser gefälschten Welt herauszugehen, mit der Waffe der Loslösung, ist es nicht möglich, wirklich spirituelle Erkenntnis zu machen. Ich habe ein Buch gekriegt zu meinem Geburtstag. Das Buch heißt Bluff, die Fälschung der Welt. Und ich möchte euch ganz kurz etwas vorlesen aus diesem Buch. Da tut der Autor, ein Bestseller-Autor in Deutschland, der so schreibt: Es gibt einen Kinofilm, der das beunruhigende Problem mit der wirklichen Welt, das wir alle haben, ob wir wollen oder nicht, bis zum Äußersten treibt. Die Truman Show erzählt von einem jungen Mann, dessen Leben von Geburt an im Fernsehen gezeigt wird und der in einer künstlichen Welt voller raffinierter Kulissen und bezahlter Komparsen der Einzige ist, der wirklich echt ist, aber auch der Einzige, der das nicht weiß. Alles, aber auch wirklich alles ist künstlich. Der Himmel, das Meer, die kleine Stadt, Sea Haven, in der er lebt, und sogar das künstliche Lächeln seiner Frau ist wirklich künstlich. Denn wie sein Vater und seine Mutter ist auch sie in das gigantische Spiel eingeweiht, das nur ihm selbst, Truman Burbank, verborgen bleibt. Und wird beschrieben, wie das ein, also das ist so ein Film, der zeigt, dass da ein riesiges Kamerastudio ist. Da gibt es 5000 Kameras, die jede Bewegung dieses Helden aufzeigt, der dann zur Bank geht und da kommen Schauspieler ihm entgegen und da erlebt er was mit den Schauspielern. Und das wird also dann in der realen Welt, der sogenannten realen Welt, auf dem Fernsehschirm gezeigt. Und irgendwann, ein paar kleine Unfälle kommen, wo dieser Truman merkt, Mensch, mein Gott, ich werde die ganze Zeit beobachtet im Fernsehen. Ich lebe hier in einer einzigen Show. Das ist gar nicht das richtige Welt. Ich habe gar keine Freundschaften hier. Ich habe gar keine Beziehung. Die lächeln mich einfach nur künstlich an, weil sie dazu bezahlt werden. Ich muss hier raus. Und er versucht rauszukommen. Und der Regisseur von dieser Show sagte, Truman, da draußen findest du auch nicht mehr Wahrheit als in meiner Welt. Aber in meiner Welt bist du jedenfalls sicher. Und da ist also diese Dauer-Soap-Opera mit dem Truman, der langsam aufwacht und jetzt wirklich aufbrechen will und rausgehen will und sein echtes Leben anfangen will, aber Der Regisseur wirft ihm immer sarkastische Sachen an und sagt, du hast Angst, deshalb kannst du nicht weggehen. Und so weiter. So, im Grunde wird dann gesagt, der Truman zieht dann seine Zelle irgendwann vor, aber dann wird er, so ist der Film jedenfalls, dann trifft er eine Person, die ihn wirklich gerne macht. Und mit der Hilfe dieser Person geht er dann in so ein Boot und bricht so durch die Pappkulisse durch und fängt sein wirkliches Leben an. Also, worum es mir geht, ist dieser Gedanke von Krishna, du lebst in einer falschen Welt, du lebst in einer illusorischen Welt, du machst dir was vor und du bist gefangen durch die sogenannten Genüsse. Dieser Gedanke ist ein alter Gedanke, ist ein philosophischer Gedanke und auch ein Gedanke, der im modernen Denken da ist. Seid schon mal aufgestanden zu morgens und habt ihr das Gefühl gehabt, mein Gott, ich bin hier in einem falschen Film. Die Beziehungen, die ich habe, die sind nicht richtig. Die Arbeit, die ich tue, das ist so ein gedankenloser, ehrenloser Job, wo ich sogar noch ausgenutzt werde. Kennt ihr dieses Gefühl? Und dann stellt ihr euch irgend so ein das Radio an und dann hört ihr Break on through to the other world, to the other side von den Doors und denkt, genau, das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt mal ein richtiges Leben anfangen, aber dann merkt ihr, wie ihr gefangen da eure Gewohnheiten seid. Und nur deswegen sagt Krishna, nimm ein Schwert, nimm das Schwert des Wissens, was ich dir jetzt vermitteln möchte, in dem Purushottam Yoga Kapitel und so wirst du mit Leichtigkeit dich von dieser Illusionswelt trennen. Dann legt Krishna los, also er fängt dann an mit dem, was man als dem Yoga mit Purushottam bezeichnet. Er sagt, es gibt ein höchstes Reich. Es gibt ein höchstes Reich. Dieses Reich wird weder von der Sonne, noch vom Mond, noch von Feuer oder Elektrizität erleuchtet. Diejenigen, die es erreichen, kehren nie wieder in die materielle Welt zurück. Und sagt Krishna, diejenigen, die nicht auf diesen Weg gehen und sich mit der falschen Spiegelung der illusorischen Welt oder der Höhle oder dem Truman-Studio zufrieden geben, bei denen passiert Folgendes. Sie gehen, wenn sie einen Körper ausgebrannt haben, also wenn sie mit ihrer Energie, ihrer spirituellen Energie, ans Ende dieses physischen Daseins gekommen sind, dann gehen sie in eine neue Körpermaschine ein, um aufs Neue zu versuchen, ihre materiellen Wünsche zu erfüllen. Krishna erklärt es so, das Lebewesen in der materiellen Welt trägt seine verschiedenen Lebensauffassungen, die Konzepte von einem alten Körper zum anderen neuen Körper, so wie die Luft Düfte mit sich trägt. So nimmt es eine Art von Körper an und gibt ihn wieder auf, um einen anderen anzunehmen. Nehmen wir mal kurz. Riecht, da ist in der Luft das Sabji oder das gute Gemüse Sabji als Geruch und Geruchsinformation drin. Das kann man, das ist der typische Geruch von Hare Krishna Tempeln, der hier auch in diesem Tempel ist. So ist es auch mit, genauso wie die Luft verschiedene Gedanken mit sich, verschiedene Gerüche mit sich trägt. So tut auch der Geist, unser Denken, verschiedene Konzepte und Ideen und Wünsche mit sich tragen. Die bleiben da drin wie diese Gerüche in der Luft. Und je nachdem, was für Wünsche wir entwickeln und mit uns tragen, werden wir einen neuen physischen Körper annehmen, um weiterhin bemüht sind zu sein, diese Wünsche zu erfüllen. Krishna sagt, diejenigen, die auf dem spirituellen Weg der Selbstverwirklichung verankert sind, können all dies deutlich erkennen. Es liegt direkt vor ihnen. Doch diejenigen, die im Bewusstsein nicht fortgeschritten sind und die nicht selbstverwirklicht sind, können nicht sehen, wie sie einen materiellen Körper aufgeben und einen neuen wieder annehmen, auch wenn sie sich darum bemühen. Nun, um sozusagen Vertrauen für die Vertrauen bei der reinkarnierten Seele zu erwecken, für den Purushottam-Yoga-Weg, erklärt Krishna dann in 3 ekstatischen Verstexten, wie er die ganze Zeit mit uns in der materiellen Welt ist und uns erhält und unterstützt. Er sagt, das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, kommt von mir. Auch das Licht des Mondes in der Nacht und das Licht des Feuers kommen von mir. Weißt du, ich gehe in alle Planeten ein und durch meine Energie bleiben sie in ihren Bahnen. Die Erde ist eines der Planeten, sie bleibt durch göttliche Kraft in ihrer Bahn. Ich werde der Mond und versorge dadurch alles Gemüse mit dem Saft des Lebens. Manche von euch sind Smoothie-Fans. Smoothies haben einen bestimmten Saft des Lebens. Frisches Prana, frische Energie. Das hat Krishna da reingegeben. Und er sagt in einem anderen Text, ich überspringe mal ein, und ich bin sogar im Herzen eines jeden gegenwärtig. Und von mir allein kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Und wenn du Fortschritte machen möchtest im spirituellen Leben und dazu dich erinnern willst, wie wichtig dir der spirituelle Weg ist, Krishna wird dir diese Erinnerung geben. Wenn du etwas suchst in deinem Leben, wo dir das Wissen fehlt, Krishna aus dem Herzen heraus kann dich mit dem Wissen versorgen. Aber wenn du, wie so viele Menschen dieser Welt, alles Spirituelle vergessen möchtest und dir mit deiner Ratio Gründe geben möchtest, warum deine Pläne doch wichtiger sind als Gottes Pläne, dann gibt dir Krishna auch das Vergessen, sodass du mit gutem Gefühl, ohne Schuldkomplexe, wieder eintauchen kannst in die Welt des gespiegelten Baumes, der gespiegelten Wirklichkeit, der nicht substanziellen Wirklichkeit, der materiellen Wirklichkeit. Und dann kommt Krishna jetzt zum Ende dieses Kapitels. Er spricht am Ende von 2 Arten von Lebewesen. Hier sehen wir die Bhagavad Gita in 3 Verse zusammengefasst. Er sagt, es gibt gefallene Lebewesen, das heißt Menschen, die in der Illusion streben. Aber es gibt auch befreite Lebewesen, die niemals in Maya sind, die großen selbstverwirklichten Seelen. Doch sowohl über den Gefallenen als auch über den Befreiten gibt es ein höchstes Wesen, das höchste Wesen, nämlich Gott. Hier ist der Shloka für euch. Yasmacharam matitoham aksharatapichottama atosmi loke vedecha ratita purushottama. Weil ich transzendental bin zu den Fehlbaren und auch den Unfehlbaren, den Unvollkommenen und den Vollkommenen. Und weil ich der Größte bin, bin ich sowohl in der Welt als auch in den Leben als die höchste Person berühmt. Und dann sagt er zum Ausgang, jeder, der mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennt, Purushottamam, ohne daran zu zweifeln, ist der Kenner aller Dinge. Da beschäftigt er sich voll und ganz in meinem hingebungsvollen Dienst, o Nachkomme Bhartas. So, das ist das 15. Kapitel in einem schnellen Marathongang. Es geht gibt erstmal dort die Beschreibung der illusorischen Welt, die wir als eine gespiegelte Welt angesehen wird. Dann gibt es die Beschreibung des Prozesses der Reinkarnation in dieser Welt. Und dann wird uns ein Ausweg gezeigt, nämlich der Verbindung mit dem Yoga und mit dem Purushottama, der uns hilft, mit dem Höchsten in Kontakt zu treten, dem Regisseur hinter unserem Leben. Aber nicht dem sarkastischen, ironischen Regisseur, der sagt, ja, wenn du aufbrichst in die Wirklichkeit, wirst du da auch nur eine Spiegelung finden, auch nur eine Illusion. Nein, da wird der Weg von der Dunkelheit zum Licht aufgeführt, von der Unwirklichkeit zur Wirklichkeit. Ich möchte euch gerne inspirieren, vielleicht zu dieser Zeit, dem Purushottam-Monat, dieses 15. Kapitel der Bhagavad Gita, regelmäßig zu chanten in Sanskrit und dann in einer Übersetzung in die Sprache, wie ihr sie spricht. Zum Ausklang möchte ich euch noch ein bisschen anders erreichen. Wir haben jetzt endlich einen wunderschönen Tempel. Einen großen Tempel, wo Purushottam und Krishna auf dem Altar ist. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen aus Purushottam Chetra, die euch inspirieren soll, Dienst zu tun im Tempel und eine Verbindung aufzunehmen mit diesem Lord Jagannath, dem Herrn des Universums. Kokosnussernter auf einer Kokosnussplantage sein Geld verdient. Aber in seinem Herzen gab es einen Wunsch, dass er zu dem Tempel, der in 5 Kilometer Entfernung war, eines Tages gehen würde mit einem ganzen Korb von frischen Mangos. Frischen Mangos, die er dem Herrn des Universums, Lord Jagannath, da bringen wollte. Jeden Tag legte er von seinem Lohn ein paar Muscheln beiseite. Er wurde nämlich in Muscheln ausgezahlt, nicht in Euros. Und irgendwann konnte er sich mit diesen Muscheln gelbe, reife Mangos leisten. Einen ganzen Korb von ihm brachte er nach Jagannath Puri. Und er wollte mit diesem Korb direkt in den Tempel gehen, um sie dem Herrn zu Füßen zu legen. Aber die Kasten eingebildeten Brahmanas stoppten ihn und sagten, was willst du machen? Ich bin gekommen, um den Herrn meine Mangos darzubringen, sagte das Buriya, der Arme. Oh, sagten die Kastenbrahmanen, du bist doch ein Kastenloser. Du kannst nicht direkt den Herrn verehren. Gib uns die Mangos. Wir werden die Riten und die richtigen Mantren wissen, um dann dem Herrn diese Mangos an deiner Stadt zu geben. Aber das Buriya hatte gehört, dass die Brahmanen inzwischen korrupt geworden sind und wahrscheinlich die Hälfte der Mangos selber essen würden und die andere Hälfte vielleicht unter Umständen auf den Altar darzubringen. Und so sagte er, nein, jeder kann sich direkt an den Höchsten ohne einen Mittler wenden. Das war auch im Mittelalter der Punkt von Martin Lutero, wie er in Italien heißt. Martin Luther. Ja. Jeder kann sich direkt mit Krishna wenden. Man braucht keine Priester. Man braucht nichts dazu. Man kann unmittelbare Spiritualität befolgen. Aber die Brahmanas sagten, wir lassen dich nicht vor. Du kannst nicht in den Tempel rein. Wisst ihr, was das Bhumiya da tat? Er stellte sich vor den Eingang des Tempels. Und er sagte, mein Herr, du bist sowohl im Tempel wie auch außerhalb des Tempels. Du bist in jedem Universum und ganz sicherlich in meinem Herzen gegenwärtig. Höre deswegen mein Gebet und nimm mir eine Mangos an. So nahm er Mango für Mango und hielt es so vom Tempeleingang in Richtung Altar. Und Mango für Mango verschwand aus seiner Hand, als hätte jemand die Mango angenommen und aus der Hand genommen. Die Brahmanas dachten sich, das ist Zauberei, der ist ein Magier. Der nimmt so eine Mango und dann sagt er Akakadabra und dann ist sie weg. Der Herr nimmt nicht die Mangos an, er hat sie nur weggezaubert. Doch das Bhumiya ließ sich nicht beirren. Dann mit Tränen in den Augen reichte er eine Mango aus dem anderen in Richtung des Herrn, in Richtung Altar. Als am nächsten Morgen die Kastenbrahmanas zum täglichen Puja auf den Altar kamen, sahen sie etwas, was sie total verwirrte. Sie sahen überall ausgelutschte Mangohäute und abgekaute Mangokerne links und rechts von dem total reinen und reinlich gehaltenen Altar. Denn Jagannath hatte tatsächlich die Opferung von Das Bhumiya angenommen, um zu zeigen, dass sie die Opferung eines jeden, der mit einem ernsten Herzen kommt zu ihm, annimmt. Ob derjenige qualifiziert ist oder unqualifiziert, das interessiert Krishna überhaupt nicht. Jagannath ist in Berlin gekommen. Was wollt ihr für ihn tun? Was ist euer Programm? Was sind eure Mangos? Er wartet auf die Mangos von jedem Einzelnen von uns. Seht mal, dieser Tempel, der wird dann zu Leben erwecken, wenn ihr zum Leben erwacht, zum spirituellen Leben. Wenn ihr aus eurer Truman-Show rausgeht, der gespiegelten Wirklichkeit, der Welt, wo man sich selber versucht, in den Mittelpunkt zu stellen. Nein, wir sollten versuchen, Krishna in den Mittelpunkt, zumindest so oft wie möglich in unserem Leben zu stellen. Und das wird gut. Wisst ihr, es gibt ein spirituelles Naturgesetz, das ist genauso aktiv wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn immer ich dieses Buch loslasse, dann wird es fallen durch die Schwerkraft. So gibt es auch ein immer eintretendes spirituelles Gesetz. Und das heißt in Sanskrit, Yeyataman Prapatyante Tans Tataiva Bhajamiham. In dem Maße, wie ich mich Krishna zuwende, in dem Maße offenbart sich Krishna mir. Hier in diesem Tempel haben wir wirklich jetzt einen schönen Tempeldienst. Da kann man kommen unter der Woche, mal auftanken. Das ist so eine spirituelle Tankstelle hier. Ich finde es schön, dass es mitten in Berlin liegt. Und ja, jetzt sogar die Passanten, die Tür ist auf zur Welt hier. toll, sodass die Welt hier reinkommen kann. Richtig berlinerisch, klasse. Ich möchte euch alle bitten, wirklich von dem Tempel Gebrauch zu machen und den Tempel auch zu leben zu erwecken. Denn in dem Maße, wie ihr oder jeder einzelne von uns sich Lord Jagannath hingibt, wird sich Lord Jagannath uns dann zeigen. Ich lebe in einer sehr schönen, sehr tollen Gemeinschaft außerhalb von Berlin, in Neuruppin. Manche haben uns dort schon besucht. Da ist ein schönes Dharma-Schloss, wo viele Devotees arbeiten und eine medizinische Diagnostikmaschine, also in Deutschland verbreiten. Und was ich immer so gut finde, ist, dass da viele Leute leben, die kommen vorbei, die haben nicht so viel Zeit, die sind verheiratet, haben Kinder, die sie zu den Kindergärten bringen. Aber sehr oft kommen sie bei mir vorbei, machen den Garten, weil dort Krishna, weil bei uns in unserem kleinen Ashram Krishna täglich verehrt wird. Und kommen mit belasteten Gedanken oft zu uns. Und wenn sie dann eine Stunde Seva gemacht haben, Dienst gemacht haben, gehen sie mit großer Freude von unserem kleinen See-Ashram weiter in die Welt zurück. Ich möchte euch das auch vorschlagen, hierher zu kommen zum Tempel und eine Stunde in der Woche vielleicht Seva zu tun für Lord Jagannath. Oder mehr oder weniger, je nachdem. Und euch an dem total kreativen Tempelprogramm, die durch Satashiva und seine Crew da hier jetzt reingekommen sind. Eine sehr offene Art des Krishna-Bewusstseins, die sie leben und verbreiten. Ich möchte euch bitten, daran teilzunehmen, sodass wirklich hier ein spirituelles Energiefeld entsteht, was durch den Austausch zwischen euch und Lord Jagannath geprägt wird, was durch Rasa heißt Austausch, geprägt wird. Ich sehe heute unter uns zwei Verliebte, die lange Jahre aneinander vorbeigegangen sind. Die kannten sich nicht. Und heute sehe ich sie zum ersten Mal. Sie sind zusammengekommen, glaube ich, vor 3 Monaten oder 4 Monaten und sind jetzt so verliebt, dass sie fast gar nichts anderes mehr sehen als ihre gegenseitigen Augen und ihr Lächeln und die schwitzenden Hände und so weiter. Was die erfahren ist, ein Rasa, ein Gefühl, was im Austausch entsteht. Das war vorher nicht da, als sie aneinander vorbeigegangen sind, ohne sich zu grüßen oder ohne sich zu kennen eigentlich. So ist es auch, finde ich, mit Krishna. Sehr oft gehen wir an ihm vorbei in unserem Leben, weil wir so sehr mit der Spiegelung beschäftigt sind. Der gespiegelten Welt, der Schattenwelt. Nicht? Aber wenn wir uns zu ihm wenden, werdet ihr sehen, dass plötzlich dieses Element des Rasas, des spirituellen Wohlgeschmackes auftritt, das so stark ist, dass es euch die gespiegelte Welt vergessen lässt und euch ganz spielerisch einfach durch den höheren Geschmack, den ihr in eurem Leben empfindet, hilft, den spirituellen Weg mit Kraft zu gehen und so dem Bluff der gefälschten Welt zu entgehen. Gut, das ist, was ich heute sagen wollte zur Tempeleröffnung. Ich danke euch ganz herzlich. Ich möchte Sadashiva, wenn der hier irgendwo rum Sadashivat, ganz kurz bitten. Ich habe ihn gebeten, uns ganz kurz zu sagen, wie es zu dem Tempel gekommen ist. Weil ich weiß, da waren für 2,5 Jahre immer Ankündigung, jetzt haben wir bald den Tempel, jetzt ist es bald soweit. Und ich wollte dich dann auch bitten, das Tempelprogramm bekannt zu geben, sodass unsere Gäste wissen, wie sie vielleicht teilnehmen können. Ich habe sie eingeladen, etwas für Jagannath zu tun. Nicht? Vielleicht bist du dich denen so hinstellen, dass sie dich sehen können.
Ja, vielen Dank, Maharaj. Ja, wie sind wir hierher gekommen? Es war eine lange Reise. Vor circa 2,5 Jahren sind wir aus dem letzten Tempel in der Schönreicher Straße ausgezogen, mehr oder weniger unfreiwillig, und waren eigentlich der Auffassung, dass wir in kürzester Zeit wieder ein neues Zuhause für Jagannath in Berlin haben. Es hat einige Änderungen gegeben, einige Wechsel gegeben, personeller Art, deswegen wurde immer mal wieder nach was anderem gesucht. Man war sich nicht so ganz schlüssig. Vielleicht sollte man ein großes Haus haben, eine schöne große Villa in Köpenick am Wasser, oder dann doch vielleicht irgendwo eine Fabriketage hier in Hohenschönhausen. Und so waren wir uns lange Zeit nicht wirklich im Klaren, wo wir eigentlich hinwollen als Gemeinde, wo wir als Devotees hinwollen, wie wir unseren Service für Schüler Prabhupads Mission hier in Berlin umsetzen wollen und wie wir auch Jagannath gemeinsam verehren wollen. Das war ein Prozess, der eine ganze Weile gedauert hat, und circa vor 1,5 Jahren, würde ich sagen, haben wir uns zusammengesetzt und haben angefangen, ein Konzept auszuarbeiten. Was wollen wir hier eigentlich in Berlin erreichen? Woran liegt es denn, dass wir so lange hier ohne Tempel sind? Und haben einfach angefangen, so ein bisschen unsere Gedanken zu bündeln und auch letztendlich unseren Wunsch zu bündeln, wie wir Jagannath verehren wollen. Und was für uns wichtig war, ist natürlich, dass Lord Jagannath im Zentrum steht, aber diesen Zentrum braucht auch eine Peripherie. Und diese Peripherie, das sind wir alle. Das ist die Gemeinde von Lord Jagannath. Das sind wir alle Devotees hier in Berlin und im Berliner Umland. Und uns ist immer mehr klar geworden, dass um Jagannath zu verehren, müssen wir uns auch als Gemeinde gemeinsam stärken und gemeinsam einen Weg finden, Lord Jagannath zu verehren und was für ihn zu tun. Und das bedeutet auch für diejenigen von uns, die das Ganze hier ein bisschen organisieren und die Verantwortung dafür übernehmen, dass es nicht reicht, nur zu gucken, wie verehren wir den Deity, machen wir die Altarverehrung, sondern es bedeutet auch, was können wir für euch alle tun, um es euch so einfach wie möglich zu machen, hier dabei zu sein. Weil das ist letztendlich, ohne das kann es nicht funktionieren. Krishna erscheint immer mit seinen Devotees. Und deswegen müssen wir es den Devotees, also euch allen, so einfach wie möglich machen, hier mit Krishna gemeinsam was zu tun. Und ich denke, da kommt auch unsere spirituelle Kraft her, wenn wir alle gemeinsam was für Krishna tun können. Das merkt man heute, denke ich, sehr schön, wenn wir alle gemeinsam singen und tanzen, gleich alle gemeinsam Jagannath verehren während der Gova Arti. Da merkt man im Herzen, es tut sich einfach was. Eine spirituelle Kraft geht vom Altar aus und verbreitet sich durch uns alle zu den anderen Devotees. Und das ist das, was wir hier möchten. Und das ist unser Wunsch, das hier zu verwirklichen. Und deswegen haben wir auch letztendlich diesen Raum gewählt, weil es halt einfach sehr einfach ist, hier Krishna zu erfahren, weil man hier einfach zu Krishna kommen kann. Also es ist jetzt nicht nur, weil die Tramhaltestelle draußen vor der Tür liegt und es noch relativ einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, sondern auch, wenn wir normalerweise den anderen Eingang benutzen, so ist es doch, Krishna wird präsent sein. Und noch mehr vielleicht sogar als jetzt. Man wird von der anderen Straßenseite aus bald Krishna sehen können, Gaunitai sehen können. Wir werden die Fenster bedrucken mit schönen Bildern, sodass alle, die hier drüben an der Kreuzung stehen, vorbeifahren, vorbeigehen, sofort sehen, oh, hier ist was Spezielles. Was ist das? Das möchte ich mir mal ansehen. Und für uns alle ist es auch sehr einfach, hier gemeinsam was zu tun, weil ich denke, diese Räumlichkeiten all das bieten, was wir benötigen, dass wir Platz genug haben. In nächster Zukunft werden wir den Raum da hinten als Kinderzimmer einrichten, dass auch die Familien mit ihren Kindern einen Ort hier haben, wo sie gerne kommen können, wo die Kinder auch einen Platz haben, während des Programms betreut zu werden, vielleicht auch an ihre Krishna-bewussten Erfahrungen hier zu machen und so weiter. Und es ist unsere große Freude, dass wir das hier heute beginnen können, das Ganze. Und wir werden jetzt mit regelmäßigen Programmen hier anfangen. Da wir noch so ein bisschen dabei sind, einen Rhythmus zu finden, eine Routine wieder zu finden nach der langen Zeit, machen wir erst mal mit einem 2-Wochen-Rhythmus mit dem Samstagsfest weiter. Wir haben bisher immer Sonntagsfeste gefeiert, das werden ab jetzt wieder Samstagsfeste sein, so wie im letzten Tempel auch. Das ist eine praktische Erwägung, der Nachbar oben drüber, der sehr nett ist, ist ein Fußballfan, der am Samstag immer im Stadion ist, deswegen haben wir da wenig Probleme mit dem Lärm. Das war eine pragmatische Erwägung, aber es waren auch viele Devotees von euch, die in der Umfrage zum Sonntagsfest gesagt haben, wir würden uns wünschen, dass es eigentlich wieder am Samstag stattfindet. Deswegen, das hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Das heißt, das nächste Samstagsfest wird ab 15 Uhr in 2 Wochen stattfinden. Viele der Devotees, die heute hier sind, haben in den letzten 4 Wochen rund um die Uhr hier gearbeitet, um diesen Tempel herzurichten. Wir haben gestrichen, gezimmert, gemauert, ein Bad noch eingebaut, eine Küche eingebaut. Das war viel Arbeit und das ist Das muss man verstehen, das sind alles Devotis, die auch arbeiten, Familie haben, Kinder haben, die also in ihrer Freizeit bis spät in die Nacht manchmal hier Dienst gemacht haben. Und weil wir doch alle jetzt erstmal auch ein bisschen wieder in unseren eigenen spirituellen Rhythmus reinfinden müssen nach diesem Marathon, haben wir gesagt, okay, in 2 Wochen geht es dann los mit dem Samstagsfest. Es wird aber trotzdem jeden Tag Jagannath hier verehrt und es wird jeden Tag die Möglichkeit geben, Jagannath zu besuchen. Aus praktischen Gründen ist es so, dass wir uns mit den Öffnungszeiten momentan noch ein bisschen danach richten müssen, wann der Priester, der die Detis verehrt, Zeit hat. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen unseren Rhythmus zu finden. Wir haben aber feste Programme, und zwar immer mittwochs um 18.30 Uhr ist die Gora-Artik hier, wo wir alle gemeinsam kommen können. Und es gibt hinterher einen Vortrag aus der Bhagavad Gita und ein bisschen Prasada. Und jeden Samstagmorgen um 7.30 Uhr werden wir gemeinsam das Morgenprogramm singen und auch einen Vortrag aus dem Srimad Bhagavatam zusammenhören. Wer von euch Interesse hat, außerhalb dieser beiden Tage jetzt schon zu kommen, etwas zu machen oder einfach die Detis zu sehen, hat die Möglichkeit, sich in unseren Gemeinde-Newsletter einzutragen. Wir verschicken jeden Montag eine E-Mail und in dieser E-Mail wird dann drinstehen, an welchem Tag um wie viel Uhr der Priester hier sein wird, damit man weiß, okay, morgen würde ich gerne in den Tempel kommen, um wie viel Uhr muss ich da sein, schaffe ich vielleicht nicht, übermorgen, da ist jemand zu einer Zeit da, das passt, dann kann ich da kommen. Es ist nicht ideal, das wissen wir auch, es ist ein Anfang und wir hoffen natürlich, dass je mehr von euch sich hier einbringen, wir das weiter erweitern können. Aber das ist das, was wir momentan mit unseren Kapazitäten hier anbieten können.
Habt ihr eine Webpage, wo man genau weiß, was läuft?
Wir haben unsere Webseite tempelberlin.de und auch unsere Facebook-Seite. Dort werden wir diese Zeiten natürlich auch veröffentlichen. Also es gibt ja im Internet alle Gelegenheiten und alle Möglichkeiten, sich dazu informieren, wann man kommen kann. Aber die festen Öffnungszeiten Mittwoch 18.30 Uhr, Samstag um 7.30 Uhr. Und dann in 2 Wochen geht es dann im 2-Wochen-Rhythmus mit dem Samstagsfest um 15 Uhr los. So, noch eine kleine Information, wie wir jetzt mit dem Programm weitermachen. Wir werden jetzt die Gora-Arti singen und auch Goranga wird die Detis verehren. Und wir haben alle heute die besondere Möglichkeit, nicht nur Darshan zu nehmen und zu singen, sondern auch selber eine Lampe zu Jagannath und zu Gaunithai zu opfern. Das wird so funktionieren. Wir verteilen an euch alle kleine Ghee-Lämpchen und gehen dann auch mit einer Kerze rum, dass ihr sie entzünden könnt. Und wir werden 2 oder 3 Tische hier in den Raum stellen, wo man diese Lampe dann hineinstecken kann, in so ein Gefäß mit Reis, dass ihr das nicht in der Hand halten müsst, bis euch die Finger heiß werden. Und im Anschluss an die Gora-Artik werden wir dann noch Pushpanjali machen. Dort werden wir dann alle Lord Jagannath mit Blumen baden. Und dann gibt es das große Festessen. Ja, vielen Dank. Hare Krishna.